Sie regen sich über die Wölfe auf und das hat ja einen Grund.
Ja, das ist nicht mehr normal. Mhm. So können wir nicht leben in Deutschland. Ich habe das schon im Fernsehen gesagt. Hier wird ein Mensch angegriffen. 100%. Wie weit muss es noch gehen?
Weg mit dem Scheiß.
Wie lange wollen Sie dann warten? Bis 5.000 oder 10.000 Wölfe hier in Deutschland leben? Wollen Sie so lange warten?
Das ist eine Position, die er bezogen hat. Die konnten wir einfangen. Das heißt, Aufgabe erfüllt. Das besprechen wir im Podcast.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Ein Hallo an euch, liebe Zuhörer unseres Podcastes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sabine, wie geht es dir?
Ja, ein fröhliches Hallo auch von meiner Seite an euch zu Hause und an dich, lieber Thomas. Wie es mir geht? Ja gut, Galgenhumor würde ich mal sagen. Wir sind ja nun gestern, also heute ist der 7. November 2024, das ist der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen. Wir sind ja gestern nun in einer komplett neuen Welt aufgewacht. Das, was wir immer befürchtet haben, ist eingetreten. Plus dazu noch ein Goodie am Abend obendrauf. Also von daher, ich sag mal, Galgenhumor ist bei mir momentan das Gebot der Stunde.
Ja, tatsächlich ein denkwürdiger Tag. Da bin ich ganz bei dir. Dass Trump gewählt wurde, ist natürlich ein Schock, ist wirklich ein Schock. Aber dass unsere Regierungskoalition auf Bundesebene auseinandergebrochen ist, ist gleich noch ein weiterer Hammer. Angedeutet hat sich das, aber wir machen uns natürlich aus Arten-, Tier- und Naturschutz große Sorgen für die Zukunft. Rechtskonservative Politik wird uns nicht weiterhelfen. Ja. Es droht, dass das Bundesnaturschutzgesetz weiter aufgeweicht wird, dass Tier-, Natur-, Arten-, Biotop- und Umweltschutz noch schwerer fallen wird in Zukunft. Man wird sich darauf konzentrieren, dass die Wirtschaft, dass Nutzerverbände in ihren Tun weiter nicht in ihren, also beeinträchtigt werden und dass der Kampf für uns, und das ist wirklich ein Kampf, noch schwerer wird. Gleichwohl machen wir natürlich weiter, ja. Gleichwohl sagen wir jetzt erst recht, ja. Und deswegen waren wir ja auch in der Uckermark in Brüssel, Sabine.
Genau, da waren wir letzten Freitag, das haben wir ganz, ganz spontan entschieden, nachdem wir einen Beitrag im RBB gesehen haben, im RBB-Fernsehen. Da ging es um einen Landwirt Meier, der in Menkin einen, Kuhhaltung hat, Milchkuhbetrieb hat, so heißt das.
Und, ja, Milchbauer.
Genau, und da wurde im Prinzip in dem Beitrag vom RBB wurden im Prinzip alle Ängste rund um den Wolf massiv ausgebreitet. Sie wurden nicht eingeordnet, sie wurden nicht wissenschaftlich relativiert, es wurde nicht hinterfragt, es wurde auch keine andere Stimme als die des Landwirts und seiner Angestellten und seiner Tochter eingeholt. Das heißt, völlig einseitig, wenn der RBB sonst an anderen Stellen immer bemüht ist, die Gegenseite einzuholen. So übrigens auch, wenn über uns Naturschützer berichtet wird. Wenn wir zum Beispiel als Wolfsschützer eine Aktion machen, wird immer auch der Landesjagdverband ins Boot geholt und interviewt. Aber andersrum, wenn der Wolf von der anderen Seite beleuchtet wird, dann wird niemand von uns gefragt und noch nicht einmal in der Bevölkerung vor Ort nachgefragt, wie ist denn die Stimmung wirklich? Und das war für uns der Grund, dass wir uns entschieden haben, wir fahren da mal hin und hören uns da einfach mal um. Wir haben ganz legal eine Veranstaltung angemeldet. Wir haben uns auf den Marktplatz in Brüssel gestellt. Wir hatten den Stand mit, haben den aufgebaut und haben dann auf die Menschen vor Ort gewartet. Das war ein eindrückliches Erlebnis, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall waren wir eben da, weil der RBB aus unserer Sicht mit seiner Berichterstattung sich, und du hast es richtig gesagt, eher auf Emotionen als die neuen Fakten konzentriert hat. Und letztendlich mit seiner Berichterstattung, das muss man sagen, eher ein Unsicherheitsgefühl bei der Bevölkerung hinter. Lässt.
Genau.
Und wir erwarten, dass der RBB selbstverständlich gesellschaftliche Probleme offen und klar aufzeigt. Das ist seine Aufgabe. Und natürlich darf der RBB Menschen mit ihren Befürchtungen nicht alleine lassen. Auch klar ist, der muss bei seinen Lesern, Zuhörern, bei seinen Zuschauern ihre Themen ernst nehmen. Aber er darf eben auch nicht bei jeder artikulierten Sorge hysterisch mitgehen. Und ganz wichtig, er muss simultan dazu eben auch mögliche Lösungswege aufzeigen. Und das hat er nicht getan.
Genau. Wollen wir doch, bevor wir einsteigen in das Thema, einfach mal ganz kurz einen Blick auf die Wolfsverbreitungskarte werfen vor Ort. Wie viele Wölfe gibt es überhaupt in der Region, in der wir da waren?
Naja, in unmittelbarer Nähe, nördlich von Menkin, das ist der Ort mit dem Milchbauern, da liegt das Territorium des Rudels Kaselow, gehört aber zu Mecklenburg-Vorpommern, aber ist direkt in der Nähe. Viel weiter westlich gibt es noch ein Wolfsvorkommen mit unklarem Status, Feldberger Hütte, und nordöstlich eins bei Löcknitz, aber aus meiner Sicht ist das Rudel Kaselow da wohl das Gemeinte.
Ja, weil in den Gesprächen war ja immer davon die Rede, dass es da mehrere Rudel gibt und sehr, sehr viele Wölfe. Und vor allen Dingen wurde immer wieder das Narrativ bedient, dass die Wölfe dort vor Ort die Scheu verloren haben. All diesen Fragen sind wir auf den Grund gegangen. Und ich fand es ganz eindrücklich. Ich hatte mein erstes Gespräch an dem Tag mit einem Schäfer im Nebenerwerb, der gleichzeitig auch Herdenschutzhunde züchtet. David Woltemade heißt er, und mit ihm habe ich mich erstmal unterhalten, gleich zu Anfang.
Ja, also ich bin kein Landwirt, aber ich halte nebenbei Schafe, so im Nebenerwerb so. Aber
Sie züchten,
nicht wirtschaftlich.
Aber Herdenschutzhunde?
Ich züchte Herdenschutzhunde, genau.
Und einen haben Sie mitgebracht, das ist die Gianna, eine Marimana Abruzzese, sagt man das?
Oder? Marem Abruzzen Herdenschutzhund.
Okay.
Genau.
Und Gianna ist im Einsatz bei Ihnen?
Gianna ist im Einsatz bei mir, genau, mit ihrer Tochter Tilla, die ist 4. Ich werde demnächst ein bisschen, also ich muss verjüngen, weil Gianna mit 7 oder 8 Jahren, wir haben ja mittlerweile hier mindestens ein Rudel, was 7 oder 8 Wölfe zählt. Ich weiß, dass die sehr nah bei uns dran sind. Ich habe die selber schon bei mir gesehen von der Koppel. Also ich habe einen Druck. Und 2 Hunde muss ich nicht gegen 7 in den Ring steigen lassen.
Wie viele Schafe haben Sie?
8 Mutterschafe.
8 Mutterschafe. Ja. Und da brauchen Sie mindestens 2 Hunde, sagen Sie.
Man braucht immer mindestens 2 Hunde. Mindestens 2. Weil die natürlich, die müssen sich gegenseitig den Rücken stärken. Die brauchen sich als psychologische Unterstützung, das ist klar. Und die Hunde sollen ja am Ende auch nicht gegen den Wolf kämpfen. Die sollen das Revier besetzen.
Ja.
Und soll dem Wolf sagen, hier ist die Beute nicht so leicht, geh bitte woanders hin.
Richtig. So. Und das machen die, indem einer dann nach vorne geht und der andere bleibt bei den Schafen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Naja, ich hab das Glück, dass meine Koppeln direkt am Haus sind und ich da einen Stall habe. Und sobald irgendwas ist, was die Schafe nicht mögen, laufen die sowieso von alleine zum Stall. Und die Hunde laufen dann in die Richtung, wo sie dann die Gefahr praktisch mal sehen oder hören.
Also die gehen dann direkt nach vorne und gucken und gehen nicht mit in den Stall, wie man es vielleicht vorstellen würde?
Nein. Mhm. Die sollen ja gucken, was da los ist. Die sollen ja sicher zwischen den Eindringling und die Herde postieren.
Wie lange haben Sie jetzt schon diese Kombi aus Schafen und Herdenschutzhunden?
7 Jahre, 8 Jahre.
Wie viele Übergriffe haben Sie seitdem gehabt?
0.
Okay.
Ich weiß aber, dass regelmäßig Kontakt herrscht, das weiß ich, mit Wildkameras. Also ich konnte das beobachten, wie die sich gegenüberstehen. Also das weiß ich. Das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine 8 Ausgewachsenen waren. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich nachts zusätzlich meine Schafe auch noch einstalle, jede Nacht, weil ich gar nicht erst einen Anlass bieten will.
Wie reagieren Ihre Kolleginnen und Kollegen, die auch Weidetiere halten, auf ihre Erfolgsgeschichte?
Naja, also ich sag mal, im Prinzip finden sie es natürlich gut. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der es auch gemacht hat. Viele wissen, glaube ich, leider nicht, wie sie es machen sollen. Also häufig ist es so, man hat 20 Jahre Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Man hat nochmal gesagt, uns passiert nichts. Irgendwann ist der Wolf dann da. Und dann muss es schnell gehen. Dann geht man auf eBay, dann klickt man sich einen Pyrenäenhund für 1.000 Euro, kauft den, setzt den dazu und wundert sich, dass der den Lämmern die Ohren abknabbert oder sonst irgendwie was macht. Und das funktioniert nicht. Das heißt, man muss immer 2-3 Jahre im Voraus denken. So, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, das geht nicht für jedes Modell. Mhm. Ne? Wenn ich ein Schäfer bin, der das berufsmäßig macht mit 1.000 Schafen und ich habe die aufgeteilt in 10, 15 Herden und ich habe verschiedene Standorte, da bräuchte ich ja pro Herde mindestens 2. Mhm. Wenn ich 10 Gruppen habe, brauche ich 20 Hunde, dann brauche ich noch ein Backup, welche, die krank sind, die tragen, die nicht können und so weiter und so fort. Das heißt, der Aufwand für eine kleinteilige Schäferei, der ist natürlich immens. Richtig. Aber ich kann das schon verstehen, dass das den einen oder anderen auch abschreckt, dass diesen Aufwand, weil 20 Hunde, also ich habe 2 beziehungsweise 3, das ist Aufwand.
Also 20 Hunde
ist eine Vollzeitstelle.
Würde ich mal sagen, ist fast gar nicht machbar.
Ist machbar, aber
man muss
eine Vollzeitstelle.
Ja, man muss, kann ja nicht die Lösung sein, zu sagen, ich resigniere und ich mache gar nichts.
Nee.
Aber das sehen wir, das haben wir schon öfter gehört, dass die Leute dann sagen, sie machen lieber gar nichts und gucken dann, was passiert.
Ja, naja, das Problem ist ja, wir leben in einer digitalen Gesellschaft. bei uns ist 1 oder 0. Alles ist 1 oder 0. Und so ist auch die Frage mit dem Wolf. Ja. Die einen sagen, lass ihn machen, wie er will. Die anderen sagen, alle totschießen. Mhm. So, und es gibt wenig dazwischen. Und die Leute quatschen nicht miteinander, sondern jeder hat eine Meinung. Jeder will seine Meinung durchdrücken. Mhm. Ich merke, dass der Wolf näher kommt. Ich merke, dass der Druck höher wird. Und ich merke, dass der Wolf wenig Respekt hat. Und ich bin auch dafür, dass man den Wolf durchaus drückt. Mhm. Ich glaube, eine Abschussgenehmigung generell würde sowieso nichts bringen. Die ersten 5 Wölfe, die schießt man noch, danach wissen die Bescheid und dann findet man sowieso keinen mehr. Also ich denke, das ist, wenn man sieht, in Finnland, da gibt es finnische Wolfsjäger, die sind 5 Tage unterwegs, um einen Wolf abzuschießen. Also wie soll man sich das hier vorstellen?
Warum soll man aber Wölfe abschießen, die sich eh nicht zeigen?
Eben, das ist das Ding. Also es gibt schon, ich bin schon der Meinung, meistens sind es ja die Wölfe, die übergriffig werden. Das sind ja meistens die Alpha-Rüden, die aus dem Rudel rausgedrückt werden, weil ein neuer Alpha-Rüde übernommen hat. So, und die sind dann alleine auf sich angewiesen, die brauchen leichte Beute. Und das sind, glaube ich, auch die Problemwölfe. Und da bin ich durchaus auch dafür, dass man solche Wölfe, wenn die nachgewiesenermaßen mehrmals zugeschlagen haben, dass man die entnimmt und bejagt.
Also zugeschlagen bei bestehenden optimalen Herdenschutz.
Genau. Also das ist die eine Komponente, ist ja auch einfach die Herdenschutz, also der Herdenschutz. Ne? Zweite Komponente ist, also der Wolf hat ja auch einen unheimlich positiven Impact. Und das vergisst man ganz häufig. Und das ist zum Beispiel, ne, dass ich, also das werden, also viele Landwirte sind ja nun mal Jäger, die werden es wahrscheinlich nicht offen bestätigen, aber der Wildverbiss geht zurück, dadurch, dass das Wild in Bewegung bleibt und nicht mehr so komplett sich durch Mais äsen oder durch irgendwas anderes durchäsen kann. Das hat man ja gesehen, in Yosemite hat man mal 2 Wolfsrudel angesiedelt. Ich glaube, seitdem, die sind da 20, 25 Jahre und da sind Pflanzen wiedergekommen, die schon seit 100 Jahren weg waren.
Bachläufe haben sich renaturiert.
All solche, genau. Das heißt, dieser Impact, den können wir als Menschen gar nicht immer so durchschauen, der dahinter steckt. Ne? Ich bin sowieso auch Bestandskontrolle durch Jagd. Das sieht man auch bei Rehwild, dass es nie was gebracht hat. Also wenn Jagd, ich bin total pro Jagd, weil ich auch Wild esse, gerne esse. Ich finde aber, dass es falsch ist zu sagen, wir machen eine Pflege und Hege. Man soll sagen, nein, wir jagen, weil wir das Fleisch essen.
Genau.
Das finde ich ehrlich und das finde ich auch klar, habe ich auch gar kein Problem mit.
Ich auch nicht.
Aber die Pflege und Hege, das ist auch wissenschaftlich mittlerweile bewiesen. Es gibt Studien, Universität Lausanne hat sich damit beschäftigt, dass der Eingriff ins Rehwild eigentlich mehr zu mehr Produktion, also mehr Population führt.
Professor Reichhofer hat das auch bestätigt, die Populationsdynamik.
Genau. Richtig.
Also das
richtig.
Erste Gespräch jetzt hier in Brüssel für mich gleich ein Highlight. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und jetzt gucke ich mich mal ein bisschen um, was hier noch so ist.
Ja. Machen Sie das.
Ja, sehr cool eigentlich. Der Typ hat echt gepasst irgendwo. Man muss nicht alles mittragen, aber wir wissen ja, dass bei den Hobbyhaltern, bei den Haltern im Nebenerwerb die meisten Probleme sind. Und wenn alle von diesem Kaliber wären, wie dieser Schäfer, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Also auf mich hat er insgesamt einen coolen Eindruck hinterlassen, einen eigentlich sehr guten. Er hat vor Ort alles im Griff. Er war sachlich in seiner Argumentation. Er hat ganz früh nach Lösungen gesucht, diese auch gefunden. Und ja, der hat regelmäßig Kontakt mit Wölfen. Das gehört einfach dazu in Wolfsterritorien. Der stellt nachts ein. Der leistet also einen erforderlichen Mehraufwand und kann damit richtig gut umgehen. Ne? Mhm. Und er sagt auch viele Dinge richtig. Er spricht viele Sachen richtig an, dass wir 20 Jahre Zeit hatten, uns auf diese Wölfe vorzubereiten.
Das ist mir auch aufgefallen.
Also,
ja.
Genau, dieses Vorausdenken ist seine Devise. Ne? Dann spricht er an, dass die Kommunikation einfach fehlt. Ein ganz wesentlicher Punkt, das fällt uns auch immer wieder auf, nicht nur Beratung, Information fehlt, sondern vor allen Dingen eben das Miteinander, der Austausch. Ne? Kritischer vielleicht die Vorstellung vom Drücken der Wölfe, die er da hat. Wölfe müssen gedrückt werden und haben Wölfe weniger Respekt. Da können wir dazu später noch mehr sagen. Und diese Theorie über die Alpha-Rüden und damit sind sie Problemwölfe, ist natürlich zu vernachlässigen. Die Wissenschaft kann solche Aussagen natürlich nicht stützen. Aber positiv ist vor allen Dingen auch, dass er ungefragt Aspekte über die Rolle des Wolfes im Ökosystem aufführt. Ja, der ist Freund der Jagd, isst gerne Fleisch, müssen wir so akzeptieren. Ich könnte jetzt aus meiner Sicht dazu sagen, dass ich in allen Tieren meine Freunde sehe und meine Freunde esse ich nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Ein anderes
und
Thema, ja.
Jeder nach seiner Couleur. Und er isst Fleisch und ja, das gilt es so zu akzeptieren. Und auf der anderen Seite weiß er als Jagdfreund aber trotzdem über die negativen Folgen von Hege und Pflege
Bescheid.
Oder? Und ja, sehr offen, sehr kommunikativ. Ja, mehr von solchen Leuten finde ich richtig toll. Hat mir gefallen, muss ich sagen.
David Woltemade heißt er und er züchtet bereits übrigens in zweiter Generation Herdenschutzhunde. Und das ist auch eine der führenden Züchtungen in Deutschland, ne, in diesem Bereich. Thomas, du hattest ja parallel dazu, habe ich so über die Schulter mitbekommen, ein paar Gespräche mit Jägern, die auch vor Ort waren. Was hatten die zu berichten? Wie ist da die Stimmung, die Meinung? Deckt sich das bei denen denn mit dem RBB-Bericht?
Also auch hier war ich sehr angetan. Eine Jägerin, ein Jäger, ungefähr mein Alter. Und es hat sich schnell herausgestellt, dass der Wolf nicht wirklich vor Ort das Problem ist. Zwar kam am Anfang auch die Phrasen, ja, das kann nicht so weitergehen, hier muss sich was ändern. Aber je mehr wir miteinander gesprochen haben, auf sehr sachlicher und konstruktiver Ebene, kam heraus, dass sie ganz andere Probleme quält. Der Ausbau der Windkraft vor Ort, der Einfluss auf die Jagdreviere, der Flächenverbrauch, der überall stattfindet, also der Scrapping, der Flächenfraß und vor allen Dingen die Vorgänge auch rund um die ASP. Auch die konnten nicht erklären, wie Wildschweine eben ASP in die hermetisch abgeriegelten Ställe bringen. Das ist nur der Mensch und dafür sollen die Wildschweine sterben. Also wir hatten kurioserweise ganz andere Themen wie das Wolfsthema und in sehr angenehmer Atmosphäre hatte ich so lange nicht, muss ich sagen, auch dieses Gespräch wirklich, ja, sehr, sehr angenehm.
Ich bin allerdings auf einen Jäger getroffen, der wollte was ins Mikro sagen, also zumindest nach kurzer Überlegung. Allerdings wollte er dabei seinen Namen nicht nennen.
Hallo, ich bin Sabine Sebel vom Wolfspodcast. Darf ich Sie interviewen?
Das ist nicht gut für Ihr Interview, glaube ich.
Das ist mir egal. Also ich meine, ich bin ja dafür da, alle Meinungen abzuholen.
Mach mit, Papa. Ja. Kannst du endlich mal deine Meinung sagen?
Dann sagen Sie doch mal, was ist denn Ihre
Meine
Haltung?
Meinung zum Wolf?
Ja.
Begrenzt, ja, aber nicht in der Massenpopulation, wie wir den in Deutschland haben.
Was glauben Sie denn, wie viele Wölfe bei Ihnen in der Umgebung sind?
Die ich selber gesehen habe. Ich habe zwei Rudel im Waldschuh gesehen. Ein Rudel haben wir selbst im Revier und zwei Einzelwölfe.
Okay.
Ständig präsent.
Gut. Und was bringt Sie zu dem Anlass zu sagen, dass Sie Ihre Scheu verloren haben?
Es gibt 10 Eskalationsstufen beim Wolf, laut amerikanischen Wolfsexperten. Und wir sind mittlerweile bei Stufe 3, also da lässt sich ja schon fast streicheln, noch hier.
Okay, und erzählen Sie mal so eine Situation, die Sie erlebt haben. Das würde mich mal interessieren, weil ich sammle gerade Erfahrungsberichte.
Erfahrungsberichte? Hatte gerade Ihrer Kollegin erzählt. Ein Kollege von mir war zur Yacht, hat ein Schwein geschossen. Und in der Kanzel steht im Schilf und Gras, so ein bisschen Wiese. 10 Meter von der Kanzel stand der Wolf auf, hat geguckt, was geknallt hat, hat im Kreis geguckt, hat sich da hingelegt. Mein Jagdkollege hat sich nicht runtergetraut. So war zum Beispiel.
Und wie ist er dann runtergekommen?
Indem er meine Tochter angerufen hat und ihren Freunden, die sind hingegangen und mit dem Hund und haben die Wölfe gejagt.
Haben die gejagt?
Ja, weggejagt.
Die weggejagt. Das ist gut, vergrämen, das ist gut.
Ja, vergrämen funktioniert bei mir anders.
Mhm. Ja, sind Sie Jäger?
Ja.
Okay. Und Sie jagen hier bei Ihnen in der Umgebung, geht von Brüssel und so? Genau. Okay.
Oder in Mecklenburg.
Und was sagen Sie zu den steigenden Anzahlen an illegal bejagten Wölfen?
Dazu möchte ich mich gar nicht äußern.
Leben Sie denn, haben Sie auch Weidetiere oder haben Sie Tiere, haben Sie was zu befürchten?
Ich besitze keine Weidetiere, ich habe nichts zu befürchten. Außer die Sicherheit meiner Kinder.
Okay, gut. Dankeschön.
Das höre ich tatsächlich immer wieder, Thomas, dass Jäger sich aus Angst vor dem Wolf angeblich nicht mehr von der Kanzel oder vom Hochsitz runtertrauen. Ist komisch, oder? Also spontan möchte ich auch ein bisschen schmunzeln darüber, aber so, wenn so gestandene Kerle vor dir stehen und sich nicht runtertrauen, wo wir doch wissen, sobald du da runterkommst, suchen die das weiter, die Wölfe, oder?
Naja, Sabine, ich glaube, wir haben hier ein Paradebeispiel für Jägerlatein. Natürlich gibt es unter Jägern teils bewaffnet bis an die Zähne mit langen Kurz- und Kaltwaffe sogenannte Hasenfüße, also Angsthasen. Aber zumal steht ja der SUV und der Pickup unweit der Kanzel und ich wüsste auch nicht von Fällen, wo der Wolf einen Jäger nicht mehr von der Kanzel gelassen hat. Ich glaube, man buhlt dann und wann bei seinen Erzählungen immer wieder auch um Aufmerksamkeit. Man verteidigt die Meinungs- und Deutungshoheit mit allen erdenklichen Mitteln. Und selbst Jäger sagen, wer Jägerlatein zum Opfer fällt, ist selber schuld.
Eine andere Sache aus diesem Gespräch, die wir aber durchaus ernst nehmen müssen, ist die Anspielung auf den kanadischen Biologen Valerius Geist. Der beschreibt die 7 Stufen der Eskalation beim Wolf. Das ist hier jetzt zur Sprache gekommen und auch in vielen weiteren Gesprächen, die ich geführt habe. Ja, und dazu haben wir uns Guido Meyer eingeladen von Natur Digital Online. Hallo Guido.
Hallo ihr zwei. Hallo Thomas.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Valerius Geist, Guido, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, mit was er sich eigentlich primär beschäftigt hat. Soweit ich weiß, hat er sich mit Pflanzenfressern beschäftigt.
Ja, korrekt. Er war Professor für Wildbiologie. Sein Schwerpunkt waren die Pflanzenfresser. Er war außerdem auch Großwildjäger. Auch das finde ich nicht ganz uninteressant. Und viel später, erst im Ruhestand in Kanada, kam er dann zu den Prädatoren.
Letztendlich lässt du durchblicken, dass er keinerlei wissenschaftliche Forschungserfahrung hat zum Wolf. Ist das richtig?
Naja, genau darum geht es ja, Thomas. Welche wissenschaftlichen Expertisen da zugrunde liegen bei all seinen anderen Dingen, das weiß ich nicht. Es gibt wahnsinnig wenig, erschreckend wenig eigentlich. Das heißt, er hat mehrere Bücher geschrieben, aber zu dem Thema Prädatoren sind es überhaupt keine wissenschaftlichen Expertisen. Und wenn du dir die 7 Stufen, ich weiß nicht, ob wir sie gleich im Einzelnen durchgehen,
ja,
wenn du dir das mal genau anschaust oder wenn ihr euch das anschaut, das sind alles nur Meinungen. Das ist auch genau der Grund, weshalb Leute wie zum Beispiel der Peter Wohlleben, auch der Andreas Kieling, selbst Jäger übrigens, sowie der Zoologe Reichholf, ihn in deutliche Kritik nehmen, weil das keine Messungen sind, mit denen er sich da beschäftigt.
Dann lass uns jetzt mal im Detail darauf zu sprechen kommen, was meint er mit diesen 7 Eskalationsstufen? Ich zum Beispiel hatte vorher noch nie davon gehört und ich bin jetzt wirklich neugierig zu hören, was dahinter steckt, weil alle so mega Respekt davor haben vor Ort.
Steig mal ein mit der ersten Eskalationsstufe. Die ersten Anzeichen sind Rehe, Hirsche und andere Beutetiere, die sich vermehrt in Dörfern oder Städten aufhalten, vor dem Wolf fliehen, aus dem Wald in die Stadt. Ja, das ist tatsächlich eine Behauptung, die kaum so zu halten ist. In der Realität sieht es momentan so aus, dass natürlich Waldtiere, also Rehe, Fuchs, Dachs sich vermehrt in Ortsrandlagen aufhalten. Das hat aber weniger mit dem Jagddruck des Wolfes zu tun, sondern vielmehr mit dem Jagddruck durch den zweibeinigen Jäger. Wir wissen ja, dass die Zahlen exorbitant ansteigen bei den Jägern. Allein hier im Landkreis Harburg kommen auf ein Revier 8 bis 9 Jäger und alle sitzen irgendwo an. Alle wollen sogenannt ernten. Das heißt, der Druck ist tatsächlich stärker geworden und es ist tatsächlich so, dass Wildtiere sich vermehrt in Bereichen aufhalten, wo nicht gejagt wird. Und wie gesagt, ich meine nicht den Wolf, sondern ich meine den zweibeinigen Jäger, weil, und das wird Guido so bestätigen, Waldtiere, Reh, Hirsch und so weiter haben längst sich arrangiert mit dem Wolf. Da sieht das ganz anders aus.
Ja, definitiv. Es ist nicht nur der Jagddruck an sich, sondern also der Zweibeinigen, sondern auch der nimmt ja eklatant zu, nicht nur durch mehr Hobbyjagd, sondern auch durch die Tatsache, dass seit April 22 ist es, glaube ich, Februar oder April, ist ja auch die Nachtsichttechnik erlaubt und wird extremst angewandt. Also auch nachts haben die Wildtiere keine Ruhe mehr. Und selbstverständlich führt das dazu, dass sie ruhigere Gebiete aufsuchen. Und das sind in der Tat Dörfer, das sind in der Tat Städte.
Okay.
Ich möchte auch mal ein ähnliches Beispiel bringen. Ich habe hier einen werten Nachbarn, der hat auch einen Rüden, einen jungen Rüden, der ist Jäger. So. Und der weiß auch nicht, was ich mache, aber ich möchte, dass die beiden Hunde sich so ein klein wenig vertragen. Deswegen gehe ich den einen oder anderen Meter mit ihm auch mal gemeinsam. Der hat mir neulich erzählt, das muss man sich mal vorstellen, da kam er auf das Burgdorfer Holzrudel zu sprechen. Das waren früher mal 11, heute sind es nur noch 3 Wölfe. Hat sich schwer dezimiert, gibt es Gründe für, die wir hier jetzt nicht diskutieren wollen oder möchten, sollten. Der sagt ganz klar, das sind Hunderte von Bastarde, so sprach er davon, von Wölfen, die das Wild aus den Wäldern drücken. Und die würden bis hierhin, würde das Wild schon fliehen. Sag ich, Entschuldigung, hier unser Wald, der ist voll mit Wildschwein und Rotwild. In der Tat, die sind alle geflohen, die werden bis hierhin gedrückt. Wisst ihr, ich meine, wir müssen da jetzt nicht weiter drüber reden, dass das völliger Quatsch ist. Ist, glaube ich, uns allen klar. Aber, und jetzt kommt's, und das ist das, was ganz schlimm ist. Der Typ hat eine relativ seriöse Erscheinung. Er sieht gepflegt aus, er kann sich vernünftig artikulieren. Alle meine Nachbarn nach links weg und rechts weg glauben dem, weil er ist ja der Fachmann. Er ist ja der, der die Uniform im Wald trägt. So ein Quatsch wird dann geglaubt. Das finde ich unfassbar. Es gibt Menschen wie den Steffen Heiber, den Jan Janisch, auch mein guter Freund, mit dem ich ein eigenes Monitoring habe, der Matthias Schichter und meine Wenigkeit. Wir haben ganz viele Videos von Wildkameras, in denen wirklich morgens der Wolf durchläuft oder das Rudel und am Nachmittag schon wieder Schwarzwild oder Rotwild und dergleichen. Mhm. Also das ist erstunken und erlogen, wenn man sagt, dass da, wo der Wolf ist, kein Wild mehr ist. Es gibt ja auch noch eine wissenschaftliche Messung, die das Gegenteil bezeugt, nämlich die mittlerweile wieder stattfindenden Rekordjagdstrecken. Mhm. Wie kann es sein, dass ich gigantische Jagdstrecken in Arealen habe, wo der Wolf ist?
Ja. Dürfte eigentlich nicht so sein. Genau.
Dann gucken wir mal einen zweiten Punkt. Da wird gesagt, in der zweiten Phase nähern sich Wölfe menschlichen Behausungen vor allem nachts. Das sei unter anderem an unruhig bellenden Hunden oder Wolfsgeheul erkennbar. Sie beobachten die Menschen und lernen schnell, wie weit sie gehen können.
Ja, im Grunde genommen bricht ja die ganze Theorie der weiteren Stufen schon mit der Stufe 1 zusammen. Aber wenn ich hier jetzt die zweite Stufe ernst nehmen darf oder soll, ich finde es immer schwierig. Man muss diesen Begriff Scheu, denke ich, unbedingt vorher mal besprechen und definieren. Aus Sicht vieler Jägerschaften ist Scheu gleichgesetzt mit Angst. So, und Tiere haben keine Angst. Auch ein Wolf hat keine Angst im klassischen Sinn und die muss er auch nicht haben. Scheu ist in meinen Augen eher eine Definition von Fluchtverhalten und Fluchtdistanz. Das ist keine grundsätzliche Angst vor Menschen. Das ist dummes Zeug. Das muss auch ein Wolf nicht haben. Das ist wissenschaftlicher Nonsens. Sondern es ist die Art und Weise, wie sich ein Tier verhält, beziehungsweise wie es flüchtet, welches Fluchtverhalten es zeigt. Ich weiß von vielen Wolfsbegegnungen, die letzte hatte ich gerade mit der Angela, auch aus dem Instagram, eine ganz, ganz tolle Fotofreundin. Da hat uns ein Wolf beobachtet. Das haben wir so aus dem 90-Grad-Winkel, haben wir das gerade so wahrgenommen. Ich wette, das ist mir auch schon oft genug passiert, wären wir weitergegangen, hätte der Wolf uns beobachtet dabei, dass wir ihn nicht gesehen haben. Dann wäre der seinem Tagesgeschäft weiter nachgegangen und wir unseren. Dadurch, dass wir hielten und dann die Fotokamera auch hochgenommen haben, auf ihn gerichtet haben, in dem Moment ist er geflohen. Das hat er dann als Gefahr empfunden. Und das Ganze, das verstehe ich unter den Begriffen Fluchtdistanz, Fluchtverhalten. Es ist immer eine Art und Weise der Distanz und wie er sich daraufhin verhält.
Und wenn wir auf Wölfe treffen, dann sind es ja in der Regel Jungwölfe, unerfahrene Tiere noch, genau, die gerade ihr Kerngebiet verlassen haben, die Welt entdecken, ihre ersten Erfahrungen machen. Also Kinder, ne? Das sind Tierkinder, die völlig unerfahren sind.
Wundert mich, dass Valerius Geist diese Theorien ausgerechnet in Kanada aufgestellt hat, wo ja der Umgang mit Wölfen und mit Wildtieren doch noch ein anderer ist als hier. Und man, glaube ich, eher bereit ist zu akzeptieren, dass da auch ein Wolf mal nachts in die Nähe einer Siedlung kommt. Aber wie auch immer, gehen wir mal davon aus, vielleicht lässt sich da auch in Menkin oder in Brüssow hin und wieder mal ein Wolf blicken. Die sagen, sie sind bei der dritten Stufe angelangt. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Die Stufe 3 beginnt laut Valerius Geist dann, wenn sich die Wölfe auch tagsüber zeigen.
Okay.
Ja, alle Tiere zeigen sich auch einmal tagsüber. Das kann uns mit Wildschweinen passieren, das kann uns mit Rehen passieren und sicherlich auch mit Wölfen. Also ganz normal, Wölfe sind nicht nur nachtaktiv. Wölfe können durchaus auch tagaktiv sehen. Natürlich haben sie ihre Vorteile in der Nacht, weil sie da deutlich besser sehen. Es gibt noch andere Attribute, warum Wölfe mehr nachts unterwegs sind. Zum Beispiel, was sehr wichtig ist, die Erde atmet dann. Das heißt, dadurch, dass sich die Lufttemperatur abkühlt, steigen die Gerüche besser auf. Die Erde atmet, sagt man, und der Wolf kann in dieser Phase mehr Gerüche aufnehmen. Das hilft ihm natürlich beim Aufspüren seiner Beutetiere, ne? Aber gleichwohl ist er genauso auch am Tage unterwegs. Er liegt in der Sonne, wie auch immer. Die spielen am Tage, die Jungtiere.
Auch hier geht es wieder bei ihm nur um Meinung. Wir haben auch in den Kerngebieten nachher in den Kameras unfassbar viele Aufnahmen gehabt, und die hat der Jan Janisch genauso, der Steffen Heiber auch. Ich wage gar nicht zu sagen, ob das jetzt nachts mehr waren oder tags mehr. Okay. Es war in etwa gleich viel, wirklich.
Dann sind wir jetzt bei Stufe 4. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Was meint er damit, der Herr Geist?
In Phase 4 sind die Wölfe laut Valerius Geist nicht mehr zu übersehen. Sie greifen Hunde und kleine Nutztiere sogar tagsüber an, selbst wenn diese sich in unmittelbarer Nähe von Häusern befinden. Sie kommen auf Terrassen und in Gärten.
Okay. Also spätestens an diesem Punkt hätte ich ganz doll Bock auszusteigen aus dem Thema, aber ich glaube, wir sollten das zu Ende diskutieren, einfach um ein Bild zu zeichnen, was hoffentlich auch in Brüssel und Menkin und umzu ankommt. Leute, macht euch locker, hört gut zu. Das ist absurd. Also das muss ich sagen, ich höre das hier gerade zum ersten Mal, ich bin bestürzt. Ja, aber das sind ja genau die Narrative, die sie uns verkaufen wollen, ja, die jetzt auch in der Lausitz ja diskutiert werden, dass sie die Katzen holen und so.
Und genau das ist der Punkt. Hier müsste man eigentlich aussteigen, weil hier gibt es auch überhaupt keinerlei Nachweise. Hier gibt es ja noch nicht mal Geschichten, wenn man nicht gerade Pirsch- oder Jägerabonnent ist. Hier gibt es nichts dazu. Das ist einfach an den Haaren herbeigegriffen. Ich möchte das auch so ein ganz klein wenig trennen. Also Hunde angreifen ist schon mal völliger Blödsinn. Kann richtig sein, dann erinnern wir uns an den einen oder anderen Fall, wo der Hund sich einen Kilometer und mehr vom Halter gelöst hat. Dann ist das ja kein Hundehaltergespann mehr, denn das wird nicht angegriffen. Punkt. Ich bin oft genug mit meinem Ritschbeck in Wolfsgebieten, oft genug haben wir sie gemeinsam sehen dürfen. Die gehen ganz ruhig des Weges, gehen weiter, man trennt sich und gut ist. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Hund sich von mir löst und wild kläffend, so in der typischen Terrier-Art und Weise, sich viele hundert Meter entfernt und auf diese Wölfe zurennt. Sorry, da wüsste ich auch als Wolf, was ich zu tun hätte. Mhm. Und da verhält sich ein Wolf mit Sicherheit nicht anders als Nachbars Rottweiler.
Oder ein Wildschwein draußen.
Mhm. Das ist eine Kommunikationsart, die unter Tieren auch unhöflich ist, die nicht gemocht wird, die geahndet wird.
Also das wäre dann die 4. Was ist denn der Punkt 5?
In Stufe 5 steigern sich Angriffe auf Nutztiere. In dieser Phase werden zum Beispiel Reiter umkreist und verfolgt oder größere Nutztiere wie Rinder verletzt. Sie werden mit abgerissenen Ohren, halbierten Schwänzen oder verstümmelten Eutern und Genitalien vorgefunden.
Ach du meine Güte. Guido.
Ja, ich möchte hier hört es wirklich auf, Sabine. Da bin ich bei deinen Worten von eben. Also wir sind ja angeblich schon in Stufe 5. Wo sind die ganzen Nachweise? Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Gut, und was ist Stufe 6? Wir bringen es jetzt zu Ende. Ne? Wir wollen es einmal möchte ich es hören. Ich habe wohlgemerkt, ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal und ich möchte es jetzt zu Ende hören, bitte.
Ja, natürlich. Da müsst ihr jetzt beide durch und unsere Zuhörer auch. Etappe 6 ist erreicht, wenn Wölfe sich scheinbar zahm in unmittelbarer Nähe der Menschen aufhalten. Sie stupsen Spaziergänger mit der Nase an, zupfen an der Kleidung oder kneifen auch mal in den Arm. Durch Schreien und Fuchteln lassen sie sich zwar vertreiben, sie flüchten aber nicht weit. Alles wirkt spielerisch. In Wirklichkeit beginnen sie gerade den Menschen als Beute zu entdecken und zu testen, wie er sich bei Angriffen verhält.
Also das ist mir tatsächlich auch einmal gesagt worden, dass die Wölfe in Menkin und Brüssel, dass man die anfassen und streicheln kann. Ja? Das hat man mir gesagt vor Ort.
Ist natürlich Jägerlatein.
Genau, würde ich auch so sagen, ne, Guido?
Ja, deswegen gibt es da ja auch so unfassbar viel Video- und Fotomaterial von der Jägerschaft, weil das so häufig vorkommt. nämlich nie. Interessant finde ich, dass das von Valerius Geist kommt, denn mich hat das ganz spontan sofort an meine Tochter in ihren Kanada-Urlaub erinnert. In Parks kommen da die Bären bis ran ans Auto, betteln, machen Männchen. Andere Tiere stupsen tatsächlich mit der Nase die Menschen an. Also wenn es denn dann sowas tatsächlich irgendwo gab, sorry, dann sind das mit Sicherheit angefütterte Tiere. Das entbehrt jeder natürlichen Grundlage, möchte ich auch nicht weiter drüber reden.
Und der Punkt 7 zum Abschluss?
Zum Abschluss bei Stufe 7 ist nach Ansicht von Valerius Geist der Höhepunkt der Eskalation erreicht. Jetzt haben die Wölfe ihre Scheu vor dem Menschen endgültig verloren. Zwar sind sie noch etwas ungeschickt, gegen einen einzelnen Wolf mag sich ein Mensch noch verteidigen können, aber gegen ein ganzes Rudel dürfte selbst ein bewaffneter Mann keine Chance haben.
Liefert Valerius Geist zu diesem Punkt dann auch zahlreiche Beweise, dass sowas oft vorkommt?
Nein, oder? nie, okay. Zu keinem der Punkte. Das sind ja immer nur Meinungen. Er hat keine Messung. Er hat keine Messung. Und wenn ich das hier, das würde ich unheimlich gerne mal einem Rumänen vorlesen.
Oder einem Italiener in den Abruzzen.
Ja, genau. Die mehr Bären haben, als wir Wölfe haben beispielsweise. Also sorry, das ist dummes Zeug, wirklich.
Also können wir zusammenfassen, dass das Narrativ von Valerius Geist und den Eskalationsstufen wirklich an den Haaren herbeigezogen ist. Ich muss dazu sagen, ich habe bei meinen Recherchen einen Zeitungsartikel gefunden zu diesem Thema, der dort in der Region veröffentlicht wurde. Und zwar war das im Nordkurier im Jahr 2021. Dort wurde dieses Thema aufgegriffen und sehr ernsthaft darüber berichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass das der Anlass war, für die Menschen dort sich daran festzubeißen. Und da sieht man aber wieder einmal mehr, wie wichtig eine ausgewogene und sachkundige Berichterstattung in den Medien ist. Weil ich bin sicher, dass dieser Artikel der Grund für diese Ängste vor Ort ist. Kann man nachlesen, werden wir auch verlinken in den Shownotes.
Also ich persönlich kann nur sagen, wir haben ganz viele Valerius-Geister auch hier in Deutschland unter Politikern, unter Jägern, unter Weidetierhaltern. Es geht letztendlich eigentlich darum, Angst zu machen, Panik zu schüren und Verunsicherung bei den Menschen zu hinterlassen und sich selber eben nach vorn zu spielen. Viele benutzen den Wolf ja komplett politisch. Wir haben so viele Politiker, die ähnlich wie Valerius Geist irgendwelche Thesen aufstellen, die ansonsten politisch auf Kommunalebene überhaupt nicht auffallen und jetzt natürlich unglaublich dankbar sind, dass es den Wolf gibt. Der Wolf als politisches Nutztier, das sehe ich dahinter. Angst und Panikmache, mehr ist es nicht.
Aber ich denke, des Weiteren geht es auch darum, dass in der Jagd ohnehin immer diese Raubwildbekämpfung, heute Prädatorenmanagement, dass das gepflegt wird. Es ist ja nicht nur der Wolf, es sind alle Prädatoren. Der Fuchs wird niedergehalten. Am liebsten morgen wahrscheinlich auch noch still und heimlich der Luchs. Sie sind Konkurrent der Jagd, darum geht es. Und hier werden wieder wie im Mittelalter Ängste geschürt, da bin ich ganz beim Thomas, um darauf quasi ja nicht aufmerksam zu machen, das wäre ja noch eine feine, stilvolle Art, sondern um die Gesellschaft hier auf die andere Seite zu bekommen. Ich möchte dich bitten, Sabine, eine NINA-Studie, Norwegische Institut für Naturforschung ist das, diese auf der IFAF-Seite gibt es das, das mal abzulegen. Das übrigens ist nicht Meinung, das ist Wissenschaft. Mhm. Hier werden weltweit alle Übergriffe und toten Menschen verzeichnet, die auf Konto des Wolfes gehen. Und das ist wahnsinnig interessant. Es sind nur 491 Angriffe in 20 Jahren, 26 davon tödlich. 78% basieren auf dem Fundament der Tollwut. Diese ist bei uns seit vielen Jahren, seit 21, 22 Jahren nicht mehr existent. Deswegen haben wir auch überhaupt keine Angriffe auf ganz Europa oder in ganz Europa zu beklagen. Weltweit die Verbliebenen sind zum Beispiel entstanden im Irak, der Türkei und in Indien. Warum ausgerechnet dort? Weil dort, das muss man sich mal vorstellen, das ist für uns sehr, sehr schwer, sich das wirklich bildhaft vorzustellen, weil dort Wolf und Mensch den ganzen Tag, also 24 Stunden, also auch dort schlafen, im Müll leben und vom Müll leben. Sie sind dort Konkurrenten. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass es dann durchaus Angriffe und auch Tote geben kann. Ja, das ist so. Aber das ist so marginal. Bitte lest, lieber Leser, Hörer, lest euch das mal durch. Das ist Messung, das ist Vernunft. Und das sind fantastische Zeilen, die da nachzulesen sind.
Die Nina-Studie haben wir hin und wieder schon verlinkt. Das werden wir natürlich in dieser Folge auch wieder tun. In den Shownotes könnt ihr nachlesen.
Prima. Ja, dann vielen Dank, ihr beide.
Ja, danke an dich, Guido. Immer wieder schön, dass du dabei bist und so viel Wissenswertes dazu bringst. Super. Bis zum nächsten Mal. Beste Grüße.
Bis dahin.
Ciao, Guido.
Noch viel Spaß, viel Erfolg.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao. Also Thomas, dann lass uns jetzt mal zurückgehen zu unserem Stand in Brüssel. Der Andrang, der war ja einigermaßen überschaubar, aber trotzdem war aus meiner Sicht irgendwie ein guter Durchschnitt vor Ort, oder? Hattest du auch das Gefühl?
Naja, vor allen Dingen war die Presse vor Ort. Öffentlichkeitsarbeit ist eben extrem wichtig und unsere Seite ist ja sehr selten in der Presse vertreten. Meistens wird nur sehr einseitig berichtet, von daher müssen wir dankbar sein. Der Journalist vom Nordkurier und Uckermark-Kurier hat zwar nicht alles richtig mitgeschrieben und wiedergegeben, aber sein Artikel war eigentlich soweit in Ordnung. Bei Wölfen spreche ich übrigens prinzipiell nicht von Raubtieren. Das ist eigentlich ein Wort, was mir nicht geläufig ist. Ich spreche eigentlich immer von Beutegreifern.
Ja,
und natürlich darf ein Wolf erst nach mehrfacher Überwindung von wolfsabweisenden Zäunen nach besten wissenschaftlichen Erkenntnissen entnommen werden. Die Anzahl der gerissenen Tiere spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Also da ist eigentlich jetzt durcheinander gekommen. Aber ich glaube, das kann der Leser nachempfinden. Das ist halt so. Ansonsten müssen wir dankbar sein, dass die Presse da war.
Wir verlinken den Artikel auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ja, wir hatten ja vor Ort auch Verstärkung dabei. Die Cindy hat sich uns angeschlossen. Sie ist Horterzieherin und war mitgekommen, um dort vor Ort in Brüssel mit Eltern und Kindern ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich bin Cindy. Ich komme aus Brandenburg an der Havel. Bin Erzieherin einer Vorschulgruppe. Seit ein paar Jahren habe ich mich immer mehr für den Wolf interessiert, der ja wieder in Deutschland ist, und bin froh, dass ich euch jetzt gefunden habe und euch aktiv unterstützen kann.
Ja, das ist traumhaft. Aber du hast dann irgendwie auch angefangen, den Wolf in die Pädagogik einzubauen, und das finde ich jetzt so spannend daran.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich arbeite in einer Vorschulgruppe und seit 2 Jahren sind wir die Wölfe, weil mir das wichtig war, den Kleinen das schon näher zu bringen, dieses falsche Bild vom Wolf abzulegen. Und wir machen jedes Jahr ein Wolfsprojekt und mit ganz vielen praktischen Sachen. Und
stößt das auf Anklang? Kommt das bei den Eltern gut an? Bei den Kindern bin ich sicher, dass es gut ankommt. Bei den Eltern auch?
Also Brandenburg ist ja eine Stadt, nicht so ländlich gelegen, und ich glaube, viele Eltern haben gar nicht so die Berührungspunkte. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Kinder das mit nach Hause nehmen, und wenn dann mal Diskussionen kommen, dass sie dann eben begründen können, warum es wichtig ist, dass der Wolf wieder hier ist.
Das kannst du ausmalen. Das ist eine Maske, was?
Ja, genau. Das kannst du auch hier ausmalen, wenn er Zeit hat.
Wo kommt ihr denn hier?
Hier aus
Brüssel. Okay. Haben Sie schon mal einen Wolf gesehen hier?
Ja, in Berlin, kurz vor Pasewalk.
Ehrlich?
Ja, natürlich.
Und welche Tageszeit war das?
Es war 9:30 abends, und da sind wir vom Pasewalk Richtung Berlin gefahren und sind über diese Bergkuppen gefahren, und da hat man schon vor dem Berg gesehen, da irgendwas steht hinterm Berg. Und dann stand der Wolf mitten auf der Straße und hat wirklich in Seelenruhe gewartet, bis wir angehalten haben, und ist dann langsam runtergegangen.
Okay, also das heißt, Sie saßen im Auto?
Genau.
Und der hat das Auto wahrgenommen, aber Sie wahrscheinlich erstmal nicht?
Nee, im Auto.
Und dann haben Sie sich zu erkennen gegeben, oder warum ist der Wolf abgehauen?
Naja, da stand er nur ziemlich mitten auf der Straße. Wir haben ihm sicherlich sehr geblendet.
Ja.
Und da hat er gesagt, mit uns kann er wahrscheinlich nichts anfangen, und ist wieder abgezogen.
Warst du dabei? Und wie war das für dich? Cool. Und hattest du Angst?
Nee.
Nee? Wie sah der Wolf aus?
Weiß.
Und groß?
Nicht so wirklich.
Und hat er dich angeguckt? Nee, ne? Also auf jeden Fall, war das für Sie jetzt in der Summe ein schönes Erlebnis, oder haben Sie da eher Angst gehabt?
Ja, Angst nicht. Ja, erstmal sitzt man ja im Auto, da kann ja schon mal gar nichts passieren. Ja, mein Gott. Also wir gehen auch im Wald Pilze sammeln und waren jetzt auch letztes Wochenende ein paar Mal unterwegs. Und da rennen die Kinder auch frei rum.
Ja, wir haben es gehört, irgendwie gerade jetzt hier in Menkin und so, dass es heißt, irgendwie die Leute haben Angst, ihre Kinder spielen zu lassen draußen. Sie gehen nicht mehr in den Wald. Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen hier am Stand, die nicht mehr joggen geht und die mich eingeladen hat, jetzt jeden Morgen mit ihr joggen zu gehen, damit sie mal die Erlebnisse mir zeigen kann, die sie hat, nämlich dass Wölfe sie bedrängen und jeden Morgen ihr nachlaufen und so. Haben Sie da jetzt irgendwie solche Erlebnisse auch schon gehabt im Zusammenhang mit Kindern und draußen sein und Pilze suchen, wie Sie sagen?
Also wir waren ja jetzt letzte Woche mit der Familie draußen und die Kinder sind so laut im Wald. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Tier dichter rankommt als 2 Kilometer. Also.
Ja. Was glauben Sie denn, warum das hier in dieser Gegend so viele Geschichten gegen den Wolf gibt? Also wir haben das Gefühl, es wird Angst geschürt. Haben Sie eine Begründung, warum das hier so ist?
Also Angst ist generell sehr verbreitet bei den Leuten hier, ist auch politisch sehr, sehr geprägt, dass den Leuten gerne Angst gemacht wird, vor allem, vor was auch immer. Und ich sehe jetzt nicht so für mich privat jetzt den Wolf nicht als Problem.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, was wir haben, dass eben halt mit Ängsten politisch gespielt wird und dass Ängste eben halt auch instrumentalisiert werden. Das sagst du ja auch immer, ne, Thomas?
Ja, vor allen Dingen durch die Medien, die so eine einseitige Berichterstattung machen und für Verunsicherung und letztendlich auch für Ängste sorgen und mit ihrer Berichterstattung. Und das ist kein Journalismus.
Ja, das stimmt.
Und deswegen sind wir heute hier.
Ja.
Es ist doch echt erstaunlich, Thomas, dass wir so viele Stimmen gefunden haben, die so gar nicht zu diesem Bild passen, was der RBB gezeichnet hat vor Ort, ne?
Ja, tatsächlich ist es so, dass der RBB hier die Öffentlichkeit in die Irre führt mit seiner Berichterstattung. Wir hatten tatsächlich in Brüssel wirklich ein ganz anderes Bild und sehr angenehme Gespräche. Die Menschen waren sehr aufgeschlossen. Aber zurück auch mal zu Cindy, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Die macht eine tolle Arbeit und wird zukünftig ja unser Team verstärken und bei solchen Terminen auch wieder dabei sein. Ja, Cindy, wenn du mich hörst, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr beeindruckend, dein Engagement. Vielen Dank.
Dem kann ich mich nur anschließen, Cindy. Das war echt toll, dass du mitgekommen bist. Und das zeigt auch, dass unsere Arbeit durchaus auch Früchte trägt und sich immer mehr Leute uns anschließen. Das ist ja auch ein tolles Ergebnis. Ja, das Thema verlorene Scheu, das konnte ich tatsächlich vor Ort auch nicht so oft hören, wie es in den Beiträgen klang. Eher im Gegenteil. Viele Menschen, die dazu kamen, die waren doch eher entspannt unterwegs. Und zwar richtig viele, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte sich der RBB einfach mal Mühe machen müssen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, Thomas, oder?
Ja, natürlich. Aber gleichwohl müssen wir uns wirklich vielleicht mal mit dem Thema beschäftigen. Also fehlender Respekt, fehlende Scheu. Woran liegt das eigentlich, dass viele Menschen diesen Eindruck haben? Ich glaube, das hat mit den soziokulturellen Folgen auch zu tun, weil viele Menschen eben in Sachen Wolf so einen Kontrollverlust spüren. Ne? Der ist uns unbekannt, der ist uns fremd. Ja gut, der ist weit über 20 Jahre hier in Deutschland, aber irgendwie immer unbekannt und irgendwie etwas Fremdes, was Mystisches. Und dazu kommen natürlich auch die historischen Erfahrungen. Schließlich war der Mensch in der Frühzeit mal Beute des Wolfes. Und ja, schon im Mittelalter hat ja die Dämonisierung des Wolfes begonnen. Das alles, glaube ich, spielt eine große Rolle. Aber, und ich glaube, da möchte ich auch mal darauf hinweisen, das sind die reellen Sorgen. Die muss man natürlich ernst nehmen.
Ja.
Die Verantwortung für Kinder, für Hunde, für Nutztiere. Ne? Mhm. Dann sind die womöglichen wirtschaftlichen Einbußen bei Nutztierrissen, der personelle Aufwand, der geleistet werden muss beim Herdenschutz und natürlich auch die vermeintlichen Einschränkungen der Freiheitsgrade. Ne? Das sind alles so Dinge, die Menschen beschäftigen. Und wenn das kombiniert wird mit wenig Information, mit wenig Wissen über Wolf, ja, dann wird es schwierig. Ne? Und auch die selektive Wahrnehmung ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Da haben wir immer diese Erwartungshaltung vom bösen Wolf. Ne? Mhm. Die wenigsten gehen davon aus, dass von dem ja eigentlich gar nichts droht. Ne? Man geht immer davon aus, ah, böse, ein Raubtier und so weiter. Mhm. Ich glaube, das beeinflusst viele Menschen. Ne? Man nimmt grundsätzlich, glaube ich, an, dass dieser aggressiv gestimmt sei und motiviert ist, den Menschen anzugreifen. Ne? Aber dem ist natürlich nicht so, weil wir wissen ja alle, der Mensch gehört nicht zum erlernten Beutespektrum des Wolfes.
Was uns jetzt noch fehlt vor Ort, das war ein Hundehalter, aber der hat sich dann auch zu uns gesellt.
So, ich freue mich, dass auch Sie gekommen sind mit Ihrem netten Schäferhund.
Hündin.
Hündin, wer ist das?
Mein Name?
Nein, der Hund?
Die Hündin, das ist meine Ella.
Ella, okay. Herzlich willkommen, wer sind Sie?
Ich bin der Herr Güßbacher hier aus dem Ort.
Welche Verbindung haben Sie zum Wolf? Denn ich denke mal, Sie kommen sicherlich nicht ohne Interesse hierher.
Durch Zufall.
Echt?
Also ich war in der Apotheke und habe gedacht, was ist hier? Wahl ist doch momentan keine. Und bin dann weg. Ich bin ja in die Richtung gefahren und dann habe ich gesehen, was? Freilebender Wolf? Ich muss mal gucken, was hier Sache ist. Ich dachte ja, die gehören alle dazu, die Leute. Aber das waren ja auch nur Gäste.
So und was machen Sie?
Ich habe mit dem Wolf direkt keine Verbindung. Ich persönlich bin ein sehr naturverbundener Mensch, das sieht man auch. Ich habe mehrere von diesen Tieren, die auch frei leben bei mir auf dem Hof. Und ich finde auch die Raubtiere wie Wolf, Bär, Luchs und wie sie nicht alle heißen, die es früher wirklich überall gab, auch in Deutschland, haben auch bei uns eine Daseinsberechtigung, persönliche Meinung. Und wenn die Friedwild, was ich Nutztiere meine, ne, also Schafe oder Ähnliches, zu nahe kommen, Ich als Wolf würde ja auch lieber in die Schafkoppel gehen, als ein Reh nachzustellen, weil das ist einfacher. Ne? Die sind ja eingezäunt und die brauchen nur über den Zaun. Und es gibt Möglichkeiten mit Herdenschutzhunden. Das muss verbessert werden, dass der Wolf eben sagt, nee, da gehe ich dann doch lieber nicht hin und macht seinen natürlichen Weg. Aber der Weg des geringsten Widerstands. Also damit darf man dem Wolf nicht böse sein. Da muss man eigentlich demjenigen, der Halter ist, der Tiere, ich will nicht sagen böse sein, er war es ja bis vor 5 oder 10 Jahren nicht gewohnt. Ne? Also da hat sich schon ein Wandel gegeben, auch dass man sich eigentlich daran gewöhnen sollte. Und ich bin sehr viel auf der Welt rumgekommen, auch also von Kanada über Neuseeland, die skandinavischen Länder. Also ich nenne mal, das sind Länder mit relativ wenig Bevölkerung und relativ viel wilden Tierbestand. Da ist es natürlich noch ein bisschen was anderes. Aber da begegnet man auch solchen Tieren.
Ja.
Und in der Regel, ich sag mal so, wenn man sich nicht so verhält, dass die in die Enge getrieben sind, dann reißen die aus vom Menschen, dann gehen die eigentlich weg. Ne?
Mir wurde jetzt schon von verschiedenen Seiten beschrieben, dass es hier in Menkin, in dieser ganzen Gegend, unglaublich viele Wolfsbegegnungen gibt, die Menschen sehr beeindrucken und wo die Menschen auch fühlen, dass der Wolf seine Scheu verliert. Können Sie das bestätigen?
Ich persönlich kann das so nicht bestätigen, vom Hörensagen, also nicht von der eigenen Erfahrung.
Aber Sie sehen ja manchmal auch Wölfe. Sind die dann bei Ihnen auch aufdringlich?
Ich sehe keine Wölfe. Ich sehe die Spuren.
Ach so.
Aber nicht die Wölfe.
Aber die Leute, die haben alle hier jeden Tag Wolfssichtung und gehen auch nicht mehr joggen und so.
Das halte ich ein bisschen für ein Gerücht.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Es wird welche geben.
Ja.
Wölfe hier.
Ich
glaube, in Borgen in der Nähe ist auch ein Rudel.
Ja.
Und die werden sich auch bestimmt bis hierher bewegen, keine Frage. Aber ich persönlich hätte keine Angst.
Das heißt also, Sie haben diese Wolfsbegegnungen, von denen hier gesprochen wird, nicht?
Also kann ich aus persönlichen Ereignissen nicht bestätigen.
Also Sie gehen ja mit Ihren Hunden auch, denke ich mal, raus in die Natur?
Ich bin sehr viel in der Natur, mit dem Fahrrad entweder, aber dann nicht hier auf solchen Hauptstraßen, sondern wirklich durch Stock und Stein.
Haben Sie da Angst um Ihre Hunde?
Nein, überhaupt nicht. Wozu soll ich um meine Hunde
Angst haben? Die sind bei Ihnen in der Nähe?
Die laufen frei auf dem Hof.
Ja.
Der ist eingezäunt, also da glaube ich nicht, dass der Wolf raufgeht. Wir sehen aber in Grundstücksnähe ab und zu mal Wolfsspuren. Also der wird da rumstreichen, aber der wird sich auch sagen, 3 Schäferhunde, da gehe ich dann lieber doch nicht hin.
Richtig,
ne?
Richtig.
Ja.
Wie gehen denn Ihre Nachbarn mit Ihrer Meinung um? Sie stehen, denke ich mal, relativ alleine da.
Ich tausche mich da relativ wenig mit denen aus, weil das ist ein Thema, wo man kaum zum Gespräch kommt.
Also Sie leben
also
mit dem Wolf gut.
Weder optische noch sonstige Begegnungen. Ich habe auch noch keinen Heulen hören, was man auch immer so hört. Ja, die machen das und nein.
Ja.
Ja, jetzt will ich aber nicht aufgrund meiner Erfahrungen sagen, jetzt bin ich ein Wolf-Befürworter. Ich möchte mehr, dass man das etwas versucht, neutraler zu sehen. Ne? Und nicht so sehr dann immer gleich mit abschießen und. Also das ist meine persönliche Meinung. Ja?
Finde ich gut.
Ja, naja, ich lebe in und mit der Natur. Also,
Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Das war typisch für die Gespräche, die wir da hatten. Also wie gesagt, die Menschen waren sehr offen, sehr authentisch, sehr nett und zugänglich. Und ich glaube, die haben auch aus ihrer Seele heraus gesagt, wie sie die ganze Sache sehen. Und ja, das hat das sehr angenehm gemacht. Unangenehmer wurde es ja dann, als wir gesagt haben, wir können hier nicht nur in Brüssel stehen und und Stimmen einfangen. Wir müssen vor allen Dingen auch mit dem betroffenen Landwirt Meier aus Menkin selbst sprechen. Das heißt, wir haben ja dann unseren Stand abgebaut und sind nach Menkin gefahren, haben den betroffenen Landwirt aufgesucht, sind dabei aber auf der Straße geblieben, haben nicht seine Anlagen betreten oder irgendwie haben uns bemerkbar gemacht, haben aufgezeigt, dass wir gerne mit Herrn Meier sprechen wollen. Und dazu ist es ja nun auch gekommen. Und ich denke, wir hören mal rein.
Ja, was machen wir jetzt?
Erstmal Marschverpflegung. Lecker, lecker, lecker. Seda hat Lebkuchen gebacken. Natürlich vegan und cruelty-free.
Tierleidfrei.
Genau.
Lecker. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Die Dame nehme ich mit nach Lüneburg.
Als persönliche Bäckerin. Ja, genau. BVD, Bäcker vom Dienst. Also wir stehen jetzt in Menkin. Ich habe einen Mund voll. Unhöflich so zu sprechen. Wir stehen jetzt in Menkin. Warum stehen wir hier? Wir suchen den Landwirt.
Ja, ganz genau.
Wo die Risse dokumentiert wurden, in der letzten Zeit häufiger. Und diese Risse sind ja auch Gegenstand des Berichtes vom RBB, den wir zum Anlass genommen haben für diesen Besuch hier wiederum. Jetzt wollen wir uns mal angucken, inwieweit die Tiere dort auf dem Hof geschützt sind. Ne?
Genau.
Aber
wie Herdenschutz nach den Zwischenfällen wirklich jetzt umgesetzt
wird. Genau. Wir sind hier in diesem Menkin. Es ist wirklich eine hübsche Ortschaft mit tollen Häusern. Man sieht, dass hier sehr, sehr viele Familien wahrscheinlich wohnen mit Einfamilienhäusern und Kindern. Das siehst du an der Halloween-Deko, die hier ist. Also hier ist richtig Leben, ne? So eine kleine Gemeinde, aber hier ist viel Leben.
Ländlich, durchaus bezaubernd.
Mhm, finde ich auch. Müssen wir nur noch den Landwirt finden.
Also hier sind wir schon richtig.
Ja. Okay, es wird nur einen hier geben, ne?
Ja, sicher. Natürlich dürfen wir hier die Anlagen nicht betreten, das ist auch klar. Auch aus veterinärmedizinischer Sicht nicht.
Mhm.
Dafür musst du eigentlich Stiefel haben, also Kleidung, damit keine Krankheiten eingetragen werden und so weiter. Aber wir haben hier schon mal einen Blick
auf. Wir wollen ja auch gar nicht da rein, genau.
Nee, wir wollen nicht rein. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Die Chancen dafür sind nicht groß. Wir schauen mal.
Ja.
Wir sehen ja jetzt hier auch nochmal, da hinten ist auch die Haltung von Kälbern in diesen kleinen bekannten Boxen. Und natürlich, die haben keinen Schutz. Klar kann der Wolf hier überall rumlaufen und womöglich da auch eindringen. Ne? Das heißt, die Anlage müsste dann eben irgendwie gezäunt werden, wie auch immer. Oder eben der sensible Bereich direkt vor Ort müsste gezäunt werden. Ist, denke ich, alles machbar und umsetzbar. Greift in die Abläufe ein, die man bisher hatte und die Bedingungen, das ist klar. Aber wenn man seine Tiere schützen will, sucht man Mittel und Wege. Ja, wenn du willst, dann geht es. Es gibt immer Mittel und Wege, es gibt immer innovative Ideen, die man umsetzen kann. Und ich denke, das ist auch hier so.
Ja. Dann lass uns mal gucken, ob wir jemanden finden, mit dem wir ins Gespräch kommen können. So, da kommt jetzt jemand.
Moin. Hallo.
Ich weiß es nicht. Sind Sie Herr Meier?
Ja. Dann sind wir gerade.
Hallo.
Hallo.
Dann sind wir an Ihnen vorbeigelaufen. Ja, Tagschön. Mitschke, mein Name. Wir waren heute gerade in Brüssel. Haben da einen Infostand gemacht. Hätten uns gefreut, wenn Sie vorbeigekommen wären.
Ich weiß. Ich kann mir nur aufregen und nicht so ein klein bisschen.
Ja.
Das kann ich. Groß.
Dürfen wir Sie interviewen? Für einen Podcast?
Ja,
gut. Also, toll, dass Sie zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Sie regen sich über die Wölfe auf und es hat ja einen Grund. Das ist ja nicht ohne Grund, dass Sie sich aufregen.
Ja, das ist nicht mehr normal. Mhm. So können wir nicht leben in Deutschland. Ich hab Respekt für die Wölfe. Ich habe auch Respekt für die Leute, wie die Wölfe akzeptieren würden. Aber da ist eine gewisse Grenze.
Mhm.
Schweden hat 350 Wölfe.
Mhm.
Sie setzt die Hälfte ab, reduziert bis 170. Und das finde ich dann alles noch nicht so schlimm. Wir werden nur beschränkt. Und man kann hier die Menschheit nicht mehr, wie muss ich das sagen, die Menschheit ist hier in Gefahr.
Mhm.
Und das wird hundertprozentig passieren. Da passiert hier diese Tage was. Ich habe das vom Fernsehen gesagt und ich sage das auch laut. Hier wird ein Mensch angegriffen. 100%. 100%. Wenn ein Wolf hier 10 Meter morgens um 6 Uhr, hier 10 Meter vor meinem Haus steht, offen, auf meinen Rasen. Mhm. Wenn hier ein Melker runterkommt, hier, frag die beide Frauen mal. Mhm. Wenn hier ein Melker runterkommt, ne, nachts um drei, und dann hier die Katze über der Straße, und der guckt, steht da Augen in Augen mit dem Wolf und rennt zurück. Mhm. Und all so ein Scheiß, die Wölfe haben überhaupt kein Scheu mehr für die Menschen. Da stehen Iglos, da ist ein Käbefrau, ein Kälberband antränken, der Wolf läuft dahin. Mhm. So, wie weit muss es noch gehen, Leute? Wie weit muss es noch gehen?
Wie haben Sie jetzt reagiert auf die Risse letztendlich? Also haben Sie irgendwelche Schutzmaßnahmen gemacht? Wird das eingezäunt?
Wir haben da eingezäunt. Mhm. Ja? Und tagsüber holt der Wolf da die Schafe noch raus. Mhm. Leute, wo sind wir? In Nordrhein-Westfalen wird jetzt ein Wolf abgeschossen, dann geht 1,80 über den Zaun. Ist doch, wo sind wir? Wenn wir ins Zoo gehen und wir einen Wolf sehen, ja, dann wird 4 Meter hoch eingezäunt, nicht mit 1,50. Das ist lächerlich, was hier passiert.
Wie haben Sie denn jetzt auf die Risse reagiert? Die Kälber, die da in den Boxen stehen, werden die jetzt geschützt?
Wir machen hinter alles zu, wir passen auf. Mhm. Weiterhin, ich will mit Wolfsleuten nichts mehr zu tun haben. Mhm. Die geben mir an, weil ich normal mit den Leuten umwollen gehen. Geben sie mir an bei einem Amtstierarzt, ohne mit mir zu reden? Nein. Sowas nie wieder. Nie wieder.
Amtstierarzt? Also Sie meinen Veterinärbehörde oder wie?
Ja, Veterinärbehörde.
Ach so, Sie haben Anzeigen bekommen.
Ich habe eine Anzeige bekommen. Aha. So ein Scheiß. Und wissen Sie, was ich auch sehe? Man hat hier von den Wolfsgutachten und so, die sind nur auf Profit raus.
Die Wolfs?
Ja, die Wolfsrisse und so begutachtet, die sind nur auf Profit raus. Ich weiß nicht, was die nehmen, 100 Euro in der Stunde oder irgendwo was. Und sie sind mit 3 Mann den ganzen Tag hier, wenn ein Kalb gerissen wird. Ist doch nicht normal.
Sind Sie entschädigt worden für die Risse, die waren?
So. Mhm. So. Mhm.
Aber ich glaube, das ist doch dann auch der Ärger.
Nein, das ist nicht der Ärger. Wissen Sie, was meine Ärger ist, dass die Wölfe kein Scheu mehr für die Menschen haben. So, muss man Menschen aufs Spiel setzen?
Also die Jährlinge, die laufen schon mal durch ein Dorf durch. Also ich habe
nicht die Jährlinge, hier, die.
Ja, aber können Sie...
Da haben wir die Schafe 2 Meter so viel eingesaut. Da stehen jedes Mal die Spuren wieder. Da versucht sie eben.
Halt
an, ich rieche mir nur zu doll auf. Mhm. Ja, das geht so nicht weiter. Die Wölfe, die können da in der Natur sein, wo große Naturflächen sind. Ja, aber nicht hier in der Kulturlandschaft. Leute, wo sind wir? Hier, die Menschen, die da laufen, die sitzen am See in der Finnhütte und 10 Meter davon an steht der Wolf zu gucken. Hier, meine Tochter war da gerade. Die läuft alles in helle Beleuchtung. Die läuft hinten aus dem Stall, steht Auge in Auge mit dem Wolf, ruft mir an, schreit wie ein Kind. Und der Wolf bleibt so stehen.
Warum hat sie denn so eine Angst?
Ja, Fräulein, wenn du so einen Wolf vor dir kriegst,
hatte
sehen.
Schon, ja, hatte guck mal. Schon.
Also der hat so mehr Angst. Mit so einer Leute,
der hat aber mehr Angst vor mir als ich vor ihm.
Nicht provozieren, das bringt ja nichts.
Und dann würden sie alles verbreiten. Dass die Leute mehr, also dass die Wölfe mehr Angst vor die Menschen haben, dann der Menschen für den Wolf.
Nein, das ist das Gegenteil. Aber wir wollen noch eine Lösung finden. Wir wollen ja, nicht mehr.
Ja, das ist die einzige Lösung.
Aber Herr Mayer, ganz kurz, ich habe eine sachliche Frage. Wenn wir jetzt einen Wolf abschießen, da kommt der nächste. Sie müssen.
Worauf wollen Sie warten? Bis 10.000, 20.000 Wölfe in Deutschland sehen?
Nein, Leute.
Leute, Sie wissen nicht, was Landwirtschaft ist. Doch. Sie wissen nicht, was Tieren ist. Da sind genug Tieren von uns gerissen. Ich habe das Schnauze voll.
Nein, ich meine nur, wenn wir jetzt... Ich wollte nur ganz kurz...
Eine Seite, wir haben 300, 400 junge Rinder. Ja. Jeder will... Ja, aber die müssen in die Weide, ne? Ich kann sie nächstes Jahr drin halten.
Ja, aber wenn wir jetzt einen Wolf schießen, ist morgen der nächste da.
Ja, und? Wie lange wollen Sie dann warten? Bis 5.000 oder 10.000 Wölfe hier in Deutschland leben? Wollen Sie so lange warten?
Okay, alles klar.
Komm.
Okay, danke für Ihre Meinung.
Angefangen werden. Ich kann Ihnen ein Vorbild geben. Ne? Ich habe 46 Jahre in Holland gewohnt. Ja? Ich habe in die 46 Jahre vielleicht 5 Mal einen Fuchs gesehen. Wenn dann ein Fuchs gesichtet wird, wird abgeschossen. Weg damit. So, ich kann hier 5 Mal am Tag einen Fuchs sehen. Ja? Das ist der Unterschied. Und so wird mir die Wölfe auch gehen. Komm.
Okay, danke schön.
Wenn wir ein Tier so schöpfen, ne?
aber die Rinder da so.
Da kommen wir vor Gericht. Mhm. Wissen Sie, wie die Tiere gequält werden? Mhm. Schaut doch mal. Dass da letztens noch wieder ein Reh läuft, mit Eingeweide hinten raus, gefressen, und da läuft der Reh rum. Komm.
Nicht provozieren, das bringt nichts. Wir haben ja im Prinzip alles, seine Einstellung haben wir jetzt gehört. Das sind tolle Aufnahmen, weg mit dem Treck und so weiter. Das ist eine Position, die er bezogen hat, die konnten wir einfangen, das heißt, Aufgabe erfüllt. Den Rest besprechen wir im Podcast.
Er hat geliefert.
Tja, Thomas, da haben wir ihn mal erlebt, so wie er sich ja auch im RBB geäußert hat. Nur haben wir zum Unterschied eben halt die ganzen anderen Stimmen auch eingefangen. Aber trotzdem gibt es hier ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall noch besprechen müssen.
Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir natürlich einen Betroffenen vor uns hatten. Und dass der Ärger groß ist, ist auch klar. Klar ist aber auch, und das zeigt das ganze Interview mit ihm deutlich auf, es fehlt vor Ort an Beratung, an Informationen. Er selbst war nicht vorbereitet auf den Wolf, so wie die Iglus, nennt er die ja, wo die Kälber drin stehen, so wie sie da standen, muss natürlich damit gerechnet werden, dass der Wolf da Zugriff hatte und sich letztendlich auch bedient hat. Ich glaube, er hat 7 Kälber verloren. Er hatte aber auch Schafe und hat auch, ich meine, über 20 Schafe verloren. Da ist aber immer die Frage, wie waren diese Tiere geschützt? Darüber konnten wir uns leider nicht unterhalten. Dafür war die ganze Situation viel zu angespannt, als dass wir noch über die Zäune hätten sprechen können. Aber ich vermute, dass sie eben nicht voice-abweisend gezäunt waren.
Er hat ja erzählt, dass tagsüber Kälber gerissen werden. Also eins können wir zumindest sagen, tagsüber sind diese Kälber nicht geschützt vor dem Wolf, wenn dann nachts. Das entzieht sich aber unserer Kenntnis, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also was genau passiert, das wissen wir nicht. Wir wissen natürlich, dass bei solchen Tierhaltungen, ich sag mal ganz schlicht und ergreifend, der Tod auch dazugehört. Da kommt immer mal wieder der Abdecker vor Ort, da werden immer wieder tote Tiere umgeladen und so weiter. Es waren keine Schutzvorrichtungen da. Die Wölfe haben das ausgenutzt und darauf muss man eben auch dann reagieren. Und das geht auch. Du kannst die Iglus auch so aufstellen und einzäunen, dass die jungen Kälber wehrlos geschützt sind. Mhm. Also da kommt vieles vor Ort zusammen. Er zieht ja den Vergleich mit Schweden. Wir alle wissen, wie es in Schweden aussieht. Die dortige Population ist von Inzucht bedroht. Die droht komplett zusammenzubrechen. Man weist immer wieder auf die Bejagung hin, klar. Er sagt, hier wird bald ein Mensch angegriffen, so können wir in Deutschland nicht mehr leben. Das ist die typische Panikmache, die Angstmache. Gleichwohl sehen wir eben, dass dort vor Ort man auch zu wenig über Wölfe weiß. Und wenn man dann einem Jungwolf gegenübersteht, gehen die Leute eben davon aus, das ist ein erwachsener, erfahrener Wolf, der jetzt Böses will, der angreifen will. Dem ist nicht so. Das sind die typischen Begegnungen mit Jungwölfen, die dann neugierig stehen bleiben, die da gerade das Gebiet erforschen. Ne? Natürlich muss man die vergrämen, man muss sich groß machen, laut machen. Man kann einen Stock nach dem werfen. Einfach, dass die ein schlechtes Erlebnis haben, weil ja berichtet wird, die Wölfe würden da unendlich lange stehen und den Menschen betrachten und so weiter. Ne? Ich denke, da spielen Emotionen auch eine große Rolle und der wird vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Sicherlich hat es Nahbegegnungen gegeben, das mag so sein, aber da muss man sich eben auch dementsprechend verhalten. Was auffällig war, die Probleme mit der Veterinärbehörde. Ich sag mal so, kann man nachvollziehen, nach dem, was wir gesehen haben.
Richtig, wir konnten ja nicht nah an die Stelle ran, weil wir auf den öffentlichen Wegen bewusst bleiben wollten, um uns auch nicht angreifbar zu machen. Aber wir haben da natürlich Zustände gesehen. Was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ist, dass da die Kühe zum Teil in ihrer eigenen Gülle standen, glitschigen, nassen, braunen, zugekackten Boden, ja, um es mal so deutlich zu sagen. Das hat uns alle, wir waren ja zu viert vor Ort, ziemlich geschockt. Also und auch der Gestank, der da in der Luft lag. Und übrigens, es laufen dort auch sehr, sehr viele Katzen rum. Wenn der Wolf dort wirklich so aktiv ist, wie immer beschrieben wird, und er ja angeblich so viele Katzen frisst. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Katzen auf einen Haufen gesehen wie dort. Waren süß und zutraulich, aber die dürften ja dann streng genommen auch nicht mehr da sein.
Dann kam, dass die Rissgutachter auf Geld aus sind. Sie waren zu dritt da. Ich glaube, er kann sich glücklich schätzen, dass die Leute da wirklich zu dritt waren. Und ich denke mal, dass sie auch Informationen hatten und Beratung im Gepäck, und die er gar nicht so gerne gehört hat. Natürlich greifen diese ganzen Geschehnisse in seine betrieblichen Abläufe ein. Das ist ja klar. Er muss betriebliche Abläufe umstellen. Er muss Umwege in Kauf nehmen. Er muss Zäune errichten, das hat er vorher nicht gemusst. Das heißt, es wird unbequemer, klar. Du musst dich eben drauf einstellen. Ja, und das ist eben vielen Leuten dann auch zuwider, und das hat er deutlich herausgekehrt, denke ich mal, ne? Und auch seine Einstellung gegenüber Beutegreifer generell, darüber haben wir heute schon gesprochen, dass er sie mit Füchsen vergleicht, mit der Jagd auf Füchsen in Holland, wo tatsächlich jeder Fuchs geschossen wird.
Ist das so?
Der sichtbar ist, hat er ja gesagt.
Ach so.
Und das gleiche will er hier eben in Deutschland mit Wölfen so umgehen wie mit den Füchsen in Holland. Das heißt, er entzieht denen jegliches Lebensrecht, und er will sie alle weghaben. Ja, aus betrieblicher Sicht nachvollziehbar, aber eben die Gesellschaft hat insgesamt ganz andere Anforderungen an Kuhhaltung, an das Wirtschaften im Einklang mit der Natur.
Zumal auch Herr Meyer natürlich ganz stark von EU-Subventionen profitiert, wie alle Landwirte in diesem Land. Und wir können ja mal in die Shownotes die Seite verlinken, auf der jeder nachlesen kann, wie viel der Landwirt in seiner Region oder sonst wo an EU-Subventionen pro Jahr bekommt. Das ist eine ganz spannende Sache, das verlinken wir hier auch mal. Kleiner Tipp. Gut. Dann sind wir fast am Ende. Thomas, ein kleines Fazit noch zum Schluss.
Ja, also vor Ort findet man eben immer die Wahrheit und eben leider nicht in der Berichterstattung. Das ist uns auch so gegangen. Ich denke, wir sind alle, wie wir da waren, auch nachdenklich nach Hause gefahren. Wie können so eine Hotspots vor Ort entstehen? Warum kommt es immer erst zu solchen Problemen? Ich bin auch nach Hause gefahren mit den Eindrücken da, wie Kühe gehalten werden. Mhm. Ja, wenn du dich dann damit auseinandersetzt, wie lange die leben in der Milchviehhaltung, die Iglus, wo die Kälber drinne stehen, das sind alles Bilder, die mich verfolgt haben, als ich nach Hause gefahren bin, Sabine. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Ganz gleich.
Dann
ganz
die vielen ähnlich. Aussagen, wir können nicht mehr so in Deutschland leben, die Menschheit ist in Gefahr. Also diese Angst und Panikmache, ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist, Sabine.
Ja, das Gute ist eben halt, dass wir genau das Gegenteil ja vor Ort erlebt haben, und deswegen bin ich mit doch einem guten, relativ guten Gefühl nach Hause gefahren. Allerdings bleibt natürlich der bittere Beigeschmack, dass wieder einmal der Journalismus dort vor Ort versagt hat und ein völlig anderes Bild gezeichnet hat, nämlich sehr eindimensional. Und ich bin halt auch mit dem Gefühl gefahren, dass ich gedacht habe, okay, die ganze Mühe hat sich gelohnt. Wir haben wirklich einen Deep Dive gemacht, wir sind da eingetaucht und haben eben halt auch die anderen Seiten gehört. Na klar gibt es Panik und na klar gibt es Verschwörungserzählungen, aber es gibt eben halt auch, ja, für mich gefühlt eine deutliche Mehrheit, die den Wolf realistisch sieht, die Respekt hat davor, aber damit irgendwie klarkommt. Und mit diesem Gefühl bin ich nach Hause gefahren.
Also wir können durchaus optimistisch sein. Gleichwohl muss man sich weiter eben mit den Medien auseinandersetzen, warum negative Sachverhalte immer eine größere Chance haben, veröffentlicht zu werden. Ne? Ja. Neben Skandalen aller Art wie Naturkatastrophen, Verbrechen und so weiter, je scheußlicher, absonderlicher, ja blutiger, desto berichtenswerter. Und da passt der Wolf dem RBB offensichtlich gut ins Bild. Aber letztendlich erfüllen sie eben nicht ihre Aufgabe, ne? Gleichwohl die Ängste vor Ort, die muss man ernst nehmen, aber wir merken auch, dass das eigentlich limitiert ist, dass das Einzelne sind, Betroffene sind, die Angst und Panikmache schüren und in der Bevölkerung aber gar keine Angst ist. Das haben alle diese Gespräche gezeigt, und ja, mit diesem ersten Aufschlag, auch mit so öffentlichen Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, sind wir gut gefahren. Und ich denke, das sollten wir auch so weitermachen. Wir haben ein starkes Team. Und ja, so können wir eben auch Medien widerlegen und zeigen, was wirklich vor Ort passiert ist.
Wenn ihr zu Hause ähnliche Geschichten habt oder bei euch auch vermutet, dass da einiges schiefläuft in der Kommunikation über den Wolf, ihr könnt uns auch gerne schreiben. Also wir überlegen dann auch, ob wir vielleicht bei euch vorbeikommen, wenn ihr das wollt, oder ob wir vielleicht mal einen Infoabend machen. Dafür stehen wir zur Verfügung. Das ist auch eine der Aufgaben, die der Podcast sich vorgenommen hat, und das ist unser Versprechen an euch. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, info@derwolfspodcast.de. Und ganz kurz, um unsere Arbeit zu unterstützen, wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr diesen Podcast, wenn er euch denn gefällt, abonniert. Ganz wichtig.
Ja, wie kann ich mich nur anschließen? Schickt uns Meinungen, schickt uns Themen, über die wir sprechen sollen, schickt uns Sachverhalte, und wir setzen uns damit auseinander. Schön, dass ihr uns die Treue haltet, und ja, von mir aus hier ganz liebe Grüße an euch, liebe Zuhörer, und vor allen Dingen an dich, Sabine. Du hast jetzt noch jede Menge Arbeit. Ich kann mich ein wenig zurücklehnen. In Gedanken bin ich aber bei dir. Ich weiß nicht, ob das hilft.
Das hilft mir sehr. Und wir wissen ja, wofür wir das tun. Also, ich würde sagen, in einer Woche hören wir uns wieder mit einer weiteren spannenden Folge. Wir wissen ja schon, worum es nächste Woche geht, aber lasst euch überraschen. Wir arbeiten unter Hochdruck an einem neuen Thema. Ich würde sagen, also bis dann. Ciao.
Tschüss.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.